ARD.
Meine Kollegin Katharina Felke steht mitten in der riesigen Halle des Berliner Kongresszentrums ECC. Blaue Scheinwerfer tauchen den Raum in die Farben der deutschen Industrie- und Handelskammer. Gleich muss Katharinas Mikrofon perfekt funktionieren. Zum Test fragt der Tontechniker sie, was sie morgens gegessen hat.
Ich habe heute nichts gefrühstückt, sondern nur eine Tasse Kaffee getrunken. Dann war mir ziemlich schlecht.
Katharina will hier gleich jemanden was fragen. Im Saal hunderte Stühle, eine riesige Bühne. Eine Veranstaltung der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Ganz vorne, direkt vor der ersten Reihe, umringen alle einen Mann. Er schüttelt Hände, lächelt in Handykameras, macht mit den Leuten ein Selfie nach dem anderen. Alle wollen was von ihm.
Ich will dann durch, ne?
Sehr, dass Sie die Zeit haben und die Festrede und danach.
Der Mann trägt ein schwarzes Sakko, hat graue Haare. Es ist Robert Habeck von den Grünen. Katharina will ihm eine Frage zu PFAS stellen. Eine wichtige Frage. Wochenlang haben wir versucht, ein Interview zu bekommen. Mails, Telefonate, Nachhaken beim Ministerium, Diskussionen mit den Pressesprechern. Alles ohne Erfolg. Immer hieß es, Habeck habe keine Zeit für ein Interview mit uns. Für unser Thema PFAS, das hat uns jedenfalls sein Bundeswirtschaftsministerium gesagt, können sie wirklich nichts anbieten. Jetzt bleibt nur diese eine Chance, spontan, zwischen Selfies und Smalltalk. Katharina steht neben dem Trubel, wartet auf den richtigen Zeitpunkt.
Die Frage ist halt, ob wir jetzt fragen oder später.
Dann tritt Habeck aus der Menge. Für einen Moment ist er ansprechbar.
Eine Frage zu PFAS. Darf ich Sie dazu etwas fragen? Eine Frage zu PFAS.
Zu PFAS?
Ja.
Was ist denn das jetzt hier?
ARD.
Habeck schaut auf das Mikro, das Katharina ihm entgegenhält.
Ja, machen wir dann nochmal, okay?
Er dreht sich einfach weg. Gespräch beendet. Katharina bleibt stehen. Während Habeck auf der Bühne spricht, überlegt sie, gibt es später noch eine Chance? Vielleicht, wenn er den Saal verlässt.
Mutig voran.
Am Gang wartet sie. Dann kommt er von der Bühne. Umringt von einem Tross aus Security und begleitet von einem Sprecher.
Herr Habeck, eine Frage zu
machen wir, einen vernünftigen Termin.
Wollten wir, Sie haben keinen Termin gegeben. Warum kämpfen Sie denn? Das stimmt, aber wir gehen ja schon. Warum kämpfen Sie denn dafür, dass giftige Chemikalien erlaubt bleiben?
Eine richtige Antwort gibt es bei diesem Termin nicht. Habeck und seine Entourage laufen einfach weiter. Dabei wäre eine Einordnung wichtig gewesen. Denn so wie es aussieht, will Habeck als Wirtschaftsminister, dass einige PFAS weiterhin erlaubt werden. Warum? Weil er offenbar auf die Chemielobby reingefallen ist? Das ist 11KM Stories. Staffel 1. Das Gift in dir. Folge 5. Alles alt. Ich bin Johannes Edelhoff. Gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Felke recherchiere ich seit 2021 zum Jahrhundertgift PFAS. Und wir machen diesen Podcast zusammen. In dieser Folge: Wie viel Einfluss haben Konzerne, wenn es um Milliarden geht? Und um die Gesundheit von Millionen Menschen? Kann sich die Politik durchsetzen und PFAS endlich regulieren? Nur ganz kurz zur Erinnerung. Im Februar 2023 haben Deutschland und vier andere Länder vorgeschlagen, den Einsatz von PFAS überall da zu verbieten, wo man sie nicht unbedingt braucht. Oder wo sie ersetzt werden können. Ein radikaler Vorschlag.
As Ronald said, this is a huge step for us now to take with the publication of our proposal today.
Denn es soll Schluss sein mit diesem Hase- und Igel-Spiel, bei dem ein giftiger Stoff verboten wird und gleich danach kommt der nächste. Jetzt soll die gesamte Stoffgruppe beschränkt werden. Und jetzt? Jetzt schauen plötzlich alle auf eine Behörde in Finnland. Die Behörde, die entscheidet, wie es mit PFAS weitergeht. Die Europäische Chemikalienagentur, kurz ECHA. Denn sie empfiehlt, was verboten werden soll, wo Ausnahmen gelten könnten, wie scharf die Beschränkung gegen PFAS wirklich ausfällt. Sie schreibt den ersten Entwurf für die PFAS-Beschränkung. Die ECHA sitzt in einem ehemaligen Werftgebäude am Hafen von Helsinki. Ein alter Backsteinbau, in den ein modernes neunstöckiges Büro integriert wurde. Was sind das für Leute, die so viel Einfluss haben? Ich stoße auf ein Video bei YouTube. Ein eindrücklicher Imagefilm, der wirkt wie ein Werbespot für einen wissenschaftlichen Sehnsuchtsort.
Welcome to the European Chemicals Agency, one of the over 40 agencies of the European Union. We are located in Helsinki, the capital of Finland, one of the best places in Europe to live.
Bei der ECHA arbeiten viele Chemiker, Naturwissenschaftler. Und glaubt man dem Video, ist es ein Safe Space für Wissenschaftler, ein Ort der Forschung, der Fakten.
Every day I come into work thinking I'm actually really blessed.
I really enjoyed playing around with microscopes.
When I had to choose the extra subjects, biology and chemistry was like the obvious then way forward.
Biology and chemistry were subjects that kind of appealed to my natural urge to want to understand and wanted to challenge myself.
Die ECHA liegt in Helsinki in Finnland. Weit weg vom Lobbytrubel in Brüssel, Berlin oder Paris. Doch mit dem PFAS-Vorschlag scheint diese Ruhe zu enden. Aus dem geschützten Raum für Wissenschaft wird plötzlich ein Brennpunkt politischer Einflussnahme. Die ECHA muss nämlich prüfen, lässt sich jedes einzelne Produkt auch ohne PFAS herstellen. Und dieses gewissenhafte, standardisierte Prüfen wird das Einfallstor für die Industrie. Und die reagiert sofort. Sie schickt Stellungnahmen, engagiert Anwaltskanzleien, lässt Thinktanks Argumentationspapiere verfassen. Ein Industrievertreter fordert sogar öffentlich dazu auf, besonders viele Einwände einzureichen, um die Behörde zu überfordern. Und so gerät der Prozess aus dem Ruder. Ein halbes Jahr lang fluten Industrievertreter die ECHA mit Einwänden gegen die vielleicht weitreichendste Chemikalienregulierung Europas. Mit mehr als 5000 Stellungnahmen. Nicht 5000 Seiten, sondern 5000 einzelne Einsendungen. Insgesamt sind es über 70.000 Seiten. Stellungnahmen. Gutachten, Argumentationspapiere, alles zur geplanten PFAS-Beschränkung. Was wäre, wenn man sich das alles einmal genau anschaut? Nicht nur einzelne Beispiele, sondern wirklich alles, Seite für Seite. Würde man dann erkennen, ob die Industrie recht hat? Ob ihre Warnungen zutreffen? Oder ob sie eine ganz andere Strategie verfolgt? Eher eine, wie einst die Tabak- oder Öllobby. Genau das wollen wir herausfinden. Deshalb werden wir jede dieser 70.000 Seiten durcharbeiten. Allein schaffen Katharina und ich das nicht. Wir arbeiten daran in einem größeren Team mit Kolleginnen und Kollegen, auch vom WDR und der Süddeutschen Zeitung. Und wir kooperieren mit anderen Journalisten aus ganz Europa. Denn PFAS sind überall ein Problem.
Ja, hey, hallo allesamt.
Evridiki?
Journalistinnen und Journalisten aus Frankreich,
Rachel?
Großbritannien, Italien, aus Schweden,
yes,
Griechenland, der Türkei.
You were muted.
46 Menschen aus 16 Ländern arbeiten gemeinsam. Nennen sich das Forever Lobbying Project.
Hi, hello everyone.
Zusammen gehen Katharina und die anderen die Industriepapiere durch. Seite für Seite. Sie dokumentieren ein Konvolut aus Argumenten, Drohungen, Schreckensszenarien. Und sie fact-checken jede Aussage. Die Ergebnisse schreiben sie in riesige Tabellen. Zwischendurch bekommt Katharina die Funde oft per Direktnachricht.
Es ist auch immer ein bisschen eine Herausforderung, weil natürlich dann manchmal auch einfach mitten in der Nacht 80 gefühlt Nachrichten aufploppen und dann wachst du in der Früh auf und denkst, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder passiert?
Doch das ist nicht alles. Die Journalisten versuchen auch an Papiere zu kommen, die Lobbyisten direkt an Politiker geschickt haben. Katharina stellt Anfragen, nutzt Informationsfreiheitsgesetze und sie bekommt interne Dokumente aus Ministerien. Das macht die Gruppe in ganz Europa. Die Zusammenarbeit mit den internationalen KollegInnen wird dabei immer intensiver. Die Treffen häufiger.
Hello.
Hi, how you doing?
I'm okay, how are you?
Good, thank you.
Und es ist dann irgendwie ein wildes Hallo. Und die meisten sprechen nicht in ihrer Muttersprache, sondern wir sprechen alle Englisch miteinander. Aber es hat sehr gut funktioniert. Und es war immer sehr kollegial und schon auf ein Miteinander bedacht.
Die Auswertung der 70.000 Seiten zeigt, die Industrie fährt eine klare Strategie. Aus all den Mosaiksteinen, Argumente, Sprachbilder, Wiederholungen entsteht ein Muster, eine Linie, eine gezielte Botschaft. Einige PFAS seien ungefährlich. Wir finden heraus, die Industrie versucht diesen Stoffen ein ganz neues Etikett zu verpassen. Als wäre hier alles ganz anders, ganz neu, ganz harmlos. Vor allem taucht dabei ein Begriff immer wieder auf. Polymers of low concern.
Polymers of low concern.
Polymers of low concern. Polymers
of low concern.
Polymers of low concern. Also Polymere mit geringer Besorgnis oder Polymere mit geringem Gefährdungspotenzial. Oder was sie wahrscheinlich eigentlich sagen wollen, ungefährliche PFAS. Fast 1000 Mal geht es in den Stellungnahmen um diese Polymers of Low Concern. Wir haben uns gefragt, stimmt das? Haben wir in unserer Recherche vielleicht irgendetwas übersehen? Hunderte Male wird eine Quelle genannt. Eine Quelle, die angeblich beweist, dass diese PFAS wirklich ungefährlich sind. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Eine international angesehene Organisation, vielleicht die wichtigste der Industriestaaten des globalen Nordens. 38 Länder sind Mitglied und wollen gemeinsam das Wirtschaftswachstum fördern. Und diese OECD hat laut den Lobbyisten bestätigt, dass bestimmte PFAS ungefährlich sind. Also immer wieder steht's da, Low Concern und OECD, 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 OECD. Und wir wollen das direkt von der OECD hören, haben die angefragt. Wie kommen sie zu der Einschätzung, dass bestimmte PFAS ungefährlich sein sollen? Und ab hier wird es ein bisschen merkwürdig. Denn die Antwort lautet, so eine Bewertung gibt es gar nicht. Man habe nur mal drüber geredet, aber nie etwas beschlossen. Auf der OECD-Website steht es sogar.
Es besteht keine Einigkeit darüber, dass Fluorpolymere wenig besorgniserregend sind.
Das Kernargument der Industrie also, ihr Ass im Ärmel, ihr Beweis schlechthin, ist schlicht und einfach falsch. Die OECD sagt nicht, dass bestimmte PFAS Polymers of Low Concern sind. Warum also dieses Label? Vielleicht, weil wir und auch ihr diese angeblich sicheren Stoffe längst kennen. Denn was hier als Polymers of Low Concern verkauft wird, sind keine neuen, harmlosen Superstoffe. Es sind die alten Bekannten. Teflon. Fluorpolymere, PFAS in Reinform. Die Stoffe, über die seit Jahrzehnten gestritten wird, deren Herstellung Flüsse vergiftet hat, Tiere krank gemacht hat, Menschen geschädigt. In Altötting, in den USA, überall. Alles alt, nur mit neuem Namen. Polymers of Low Concern. Das klingt nach Fortschritt. In Wahrheit ist es das Gegenteil. Greenwashing. So weit, so falsch also. Aber leider endet die Geschichte hier noch nicht. Denn wir wollen wissen, wie reagiert die Politik auf diese Argumentation? Wir lesen weiter, Seite um Seite. Und da stoßen wir auf einen Brief. Abgeschickt von der Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg an die EU-Kommission. Darin fordert die CDU-Ministerin Nicole Hofmeister-Kraut, PFAS sollen erlaubt bleiben. Und ihre Begründung? Polymers of low concern. Sie schreibt wörtlich:
Die übergroße Mehrheit der kommerziell verwendeten Fluorpolymere wurde nach OECD-Kriterien als Polymers of low concern eingestuft.
Genau das Argument der Industrie, das nachweislich falsch ist. Wir wollen wissen, woher hat sie das? Und warum wiederholt sie eine Aussage, die selbst die OECD zurückweist?
Da, guck mal, du musst hier auf diesen Bürgersteig rauf. Siehst du die beiden Poller? So, da würde ich mal hinfahren, hier rechts. Und da, guck mal, da ist auch Einfahrt.
Weil wir die Ministerin befragen wollen, sind wir nach Stuttgart gefahren.
So, dann klingel ich mal. Ne?
Hallo, Edelhoff und Felke vom NDR sind da. Wir haben einen Termin um 11.30 Uhr mit der Ministerin Hofmeister-Kraut.
Perfekt, danke.
Wir fahren vor bis auf einen Parkplatz direkt vor dem neuen Schloss in Stuttgart, dem Sitz des Ministeriums, der ehemaligen Residenz der württembergischen Herzöge und Könige. Dort empfängt uns eine Mitarbeiterin des Ministeriums.
Hallo.
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 Nehmen wir euch schon mit, gell?
Genau, super. Das ist ganz lieb, danke.
Wir steigen durch ein ziemlich prachtvolles Treppenhaus Marmorstufen. Unter einem riesigen Kronleuchter vorbei ins Interviewzimmer.
Kamera, wir nehmen mit der Kamera da rein. Nee, das geht schon. Dankeschön. Das Ganze. Ja, ich bin Herr Edelhoff.
Ja, ich hab sie gerufen. Man muss weil kennt die das jetzt nicht. Man muss schon reden, gell? Wie groß sind Sie?
1,97. Ja, das ist hier noch seltener als bei uns. Ne? Ja.
Dann kommt die Ministerin. Nicole Hofmeister-Kraut von der CDU. Sie war mal Investmentbankerin und Analystin in London. Ist gepflegt, sehr sportlich, gerade Haltung und trägt eine trachtenähnliche Bluse. Sie hat später noch einen dazu passenden Termin.
Frau Hofmeister-Kraut, Katharina Felke vom Norddeutschen Rundfunk. Ich freue mich. Das ist mein Kollege Johannes Edelhoff.
Ja, den habe ich schon Kroll. Getroffen, als er ankam.
Hallo.
Wir setzen uns in diesen Schlosssaal. Hofmeister-Kraut sitzt da entspannt. Sehr selbstbewusst.
Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, auch heute mit uns zu sprechen. Ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt, deswegen würde ich einfach gleich mit den Fragen beginnen. Vielleicht könnten Sie mir nur eingangs sagen, wie bewerten Sie diesen Vorschlag?
Also den Vorschlag, PFAS zu beschränken.
Meine Überzeugung ist es, dass wir den Schutz der Menschen und der Umwelt in den Blick nehmen müssen und dass der aktuelle Entwurf, der ein pauschales Verbot aller Substanzen von PFAS entsprechend anstrebt, dass der eben den Schutz der Menschen und der Umwelt eigentlich konterkariert. Ein pauschales Verbot würde dazu führen, dass bei uns in der Europäischen Union viele Produkte, die wir dringend benötigen, der Mensch zum einen für die eigene Gesundheit, die wären dann überhaupt nicht mehr möglich in der Europäischen Union.
Ich bin erstaunt, denn was Hofmeister-Kraut sagt, stimmt ja einfach nicht. Ein pauschales Verbot plant niemand. Es soll doch Ausnahmen geben. Und auch, was sie dann sagt, kommt mir bekannt vor.
Und es gibt eben Gruppen, die Fluorpolymere, die in einem sicheren Kreislauf eingesetzt werden können, sodass die Gefahr, Missbrauch wird es immer geben auf dieser Welt, aber dass die Gefahr gegen Null geht, dass diese in den Umweltkreislauf quasi eingebracht werden, also über Abwasser.
Auch das ist falsch. Fluorpolymere haben zu großen Verschmutzungen geführt. Die Gefahr geht ganz sicher nicht Richtung Null. Dann kommt Katharina zu dem Brief, den Hofmeister Kraut geschrieben hat. Zu der Falschbehauptung mit der OECD.
Sie haben dazu auch auf Ihrer Seite geschrieben, ich zitiere jetzt kurz, so erfüllen viele handelsübliche Fluorpolymere die OECD-Kriterien für Fluoropolymers of Low Concern. Wir haben mit der OECD gesprochen und die OECD sagt, das, was Sie hier behaupten, das ist falsch. Also diese OECD-Kriterien, von denen Sie sprechen, haben Sie bei der OECD mal nachgefragt?
Also wir sind da natürlich in der Auslegung dieser Kriterien zu diesem Schluss gekommen. Ich glaube, es geht jetzt auch nicht darum, mit der OECD zu diskutieren.
Nur noch mal zusammengefasst. Hofmeister Kraut sagt, sie will mit der OECD nicht über Kriterien diskutieren, die es gar nicht gibt. Ein Gespräch voller Ausflüchte. Und am Ende ein Totschlagargument.
Dann wäre es vielleicht auch wieder ein Weg, den man gehen könnte. Aber dieser Weg scheint sich ja nicht darstellen zu lassen.
Das war es also. Das stärkste Argument der Ministerin: Weltverbot oder nichts.
Ja, danke für Ihre Zeit.
Ich weiß schon, es ist komplex. Ja,
vielen Dank.
Dankeschön. Dankeschön.
Seid ihr harte Knochen? Nee, nee.
Wir fahren zurück mit vielen offenen Fragen. Ein paar Tage später sitzt Katharina in ihrem Büro in Berlin. Zwischen offenen PDFs und Chatnachrichten aus dem Rechercheteam. Sie arbeitet sich durch neue Dokumente. Diesmal nicht von der EU oder aus Stuttgart, sondern direkt aus dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin.
Also ich kann mich erinnern, ich war halt so in meinem Modus, zack, 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 ich lese halt diese Dokumente durch. Ich mache das seit ein paar Tagen schon und bin da, glaube ich, mehr oder weniger in der ersten Runde halt so drüber gegangen und habe mir gedacht, aha, okay, interessant, kommt mal auf den Stapel, schaue ich mir nochmal an.
Beim zweiten Blick erkennt Katharina, dieses Dokument ist ziemlich brisant. Ein interner Sprechzettel aus dem Bundeswirtschaftsministerium zur Vorbereitung eines Treffens mit BMW, Siemens und der Chemieindustrie. Solche Sprechzettel legen fest, welche Position das Ministerium in einem Gespräch vertreten will. In diesem Fall zur PFAS-Regulierung. Und darin steht mal wieder, einige PFAS seien Polymers of Low Concern, also unbedenklich. Und diese PFAS sollen ausgenommen werden, also erlaubt bleiben. Ein Detail sticht besonders hervor. Das Ganze sei vom BM gebilligt. BM, das ist der Bundesminister, also Robert Habeck. Polymers of Low Concern, das ist ja exakt der Begriff, mit dem die Industrie versucht, bestimmte PFAS zu retten. Aber wie kommt das Ministerium zu dieser Einschätzung? Welche wissenschaftliche Grundlage gibt es dafür? Oder übernimmt es hier womöglich einfach die Argumentation der Industrie? Wir fragen schriftlich nach. Katharina bekommt die Antwort und schickt mir eine ungläubige Sprachnachricht.
Hi Johannes, ich habe gerade gelesen, was das BMWK auf unsere Anfrage geantwortet hat. Es ist ja ein Wahnsinn. Also, die haben zuerst nicht die OECD angeführt, sondern geben nur die Aussage wieder. Wir fragen nach, was ist denn Ihre Quelle dafür? Und dann sagen Sie, es ist die OECD. Und es ist überall angeführt. Also mittlerweile hat die OECD ja auch schon öffentlich gesagt, dass dieses Statement nicht stimmt. Und Sie verwenden es trotzdem. Es ist irre.
Das Ministerium schickt uns sogar einen Link dazu. Und wenn man den anklickt und sich auch mal durch die Unterseiten klickt, dann steht da schwarz auf weiß, die OECD sagt das nicht. Im Gegenteil, auf der verlinkten Seite heißt es ausdrücklich, es besteht keine Einigkeit darüber, dass Fluorpolymere wenig besorgniserregend sind. Das heißt, das Ministerium nennt die OECD als Quelle und der Link, den es selbst mitschickt, widerlegt genau das, was sie behaupten. Ich verstehe es auch nicht. Aber es ist leider wahr. Der damalige grüne Wirtschaftsminister Habeck übernimmt offenbar ungeprüft die Argumentation von Lobbyisten. Und wie ihr am Anfang gehört habt,
Herr Habeck, eine Frage zu
machen Käfer. Machen wir einen vernünftigen Termin.
Will er nicht mit uns reden. Wir fragen danach noch einmal bei seinem Ministerium zur falschen Quelle nach. Jetzt heißt es auf einmal, man habe sich das Argument nicht zu eigen gemacht, nur auf die OECD verwiesen. Aber die Frage bleibt, wie stark ist der Einfluss der Industrie auf Politikerinnen und Politiker? Deutschland hat gewählt. Die Ampel ist abgewählt. Der neue Wahlsieger heißt CDU/CSU. Robert Habeck ist nicht mehr Wirtschaftsminister. Und natürlich stellen wir uns jetzt die Frage, was plant die Union beim Thema PFAS? Pressekonferenz der CDU. Applaus. Friedrich Merz betritt den Saal. Es ist sein erster Auftritt nach der Wahl. Katharina ist da, wie viele andere Journalistinnen und Journalisten. Alle wollen Fragen stellen. Die Pressesprecherin versucht, Ordnung reinzubringen.
Sie haben es selbst gemerkt, sehr, sehr viele haben sich gemeldet. Deswegen müssen wir mal schauen, wie weit Sie kommen. Am schnellsten von Ihnen war Herr Blank zur Abwechslung.
Katharina sitzt in der vorletzten Reihe, bisschen weit hinten. Und sie kommt auch nicht ran erstmal. Zunächst geht es um Steuern, um Koalitionen und dann?
In der zweitletzten Sitzreihe.
Herr Merz, Sie sind ja der Wahlsieger und die deutsche Chemieindustrie setzt jetzt auf Sie. Die wollen ja, dass eine unionsgeführte Regierung die geplante EU-Beschränkung von PFAS aufweicht.
Ja.
Inwieweit werden Sie sich für die Interessen der Industrie oder für den Schutz der Gesundheit einsetzen?
Also mit Verlaub, das sind keine Gegensätze, sondern es gehört beides zusammen. Und die chemische Industrie in Deutschland hatte in der Vergangenheit einen sehr starken Stand. Der ist leider in den letzten Jahren kleiner geworden, was ich bedauere. Aber die gesamte Regulierung etwa der Kunststofferzeugung, und darum geht es ja in dieser Richtlinie, ist ohnehin in Brüssel schon auf dem Prüfstand. Und insofern werde ich mich an den Diskussionen beteiligen.
Im Koalitionsvertrag wird die neue Regierung deutlich.
Wir bekennen uns zum Chemiestandort Deutschland. Ein Totalverbot ganzer chemischer Stoffgruppen wie Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS, lehnen wir ab.
Der Wunsch scheint klar. Die Regulierung soll aufgeweicht werden, industriefreundlicher. Okay, in diesem Podcast wollten wir herausfinden, warum das Jahrhundertgift PFAS nicht eingeschränkt wird. Jetzt, am Ende der Recherche, würde ich sagen, weil man es erst nicht besser wusste und dann PFAS wirtschaftlich einfach zu wichtig geworden sind. Weil mit PFAS einfach zu viel Geld verdient wird. Von ganz schön vielen. Denn eigentlich sollte es in diesem Jahr eine Entscheidung geben. Aber die ECHA kommt wegen der vielen eingereichten Papiere von der Industrie kaum voran. Das Ganze wird sich verzögern. Um ein oder vielleicht noch zwei Jahre. Das Absurde an dieser ganzen Diskussion ist,
einer der größten PFAS-Hersteller der Welt hat schon vor 20 Jahren einen Löschschaum entwickelt, der fluorfrei ist. Das heißt, selbst für diese sehr anspruchsvolle, wirklich sehr, sehr PFAS-spezifische, scheinbar PFAS-spezifische Anwendung, gibt es seit 20 Jahren eine gleichwertige Alternative.
Viele Alternativen stehen bereit. Beim Löschschaum wie in Manching und auch beim Skiwachs wie in Norwegen. Trotzdem werden PFAS weiter hergestellt. Wie geht's jetzt weiter? Mit den internationalen Kolleginnen und Kollegen des Forever Lobbying Projects haben wir von Wissenschaftlern ausrechnen lassen, wie viel es kosten würde, die PFAS-Verschmutzung rückgängig zu machen. Es sind in Europa 2 Billionen Euro in den nächsten 20 Jahren. Zumindest, wenn PFAS nicht weiter eingeschränkt werden. Also eine 2 mit 12 Nullen. Mal davon abgesehen, dass es technisch eh kaum möglich wäre. Turil, die Norwegerin mit dem Skiwachs, ist tot. Wilbur, der Viehhalter auch. Genau wie seine Frau. Für sie ist es zu spät. Aber in Manching wurde die Filteranlage die Abstromsicherung installiert. Bei Doris und Gudrun. Sie läuft seit November. Am Flugplatz, tief unten, wird ein Teil des belasteten Wassers abgepumpt, gefiltert und dann zurückgegeben.
Und ist jetzt so die Wahrnehmung, jetzt ist alles gut?
Nein. Bei uns nicht.
Denn nicht alles verschmutzte Wasser wird schon gefiltert. So gilt das Verbot weiterhin. In Manching darf niemand aus dem eigenen Gartenbrunnen gießen. Auch Baden im Wasser ist verboten. Und selbst wenn man PFAS an allen Hotspots herausfiltern würde, alle Kläranlagen in Deutschland für Milliarden von Euro mit Filtern aufrüsten würde, den Rhein können wir nicht filtern. Nicht den Orinoco, nicht den Amazonas, nicht den Regen, nicht die Nordsee. PFAS sind längst überall. Im Blut von Eisbären am Nordpol. Im Blut von Pinguinen am Südpol. Bei einigen PFAS wissen wir, sie sind krebserregend, können zu Leberschäden führen, Schilddrüsenerkrankungen, Fettleibigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen. Sie können dem Hirn schaden. Aber viele andere PFAS sind noch weitgehend unerforscht. Ob sie schädlich sind, weiß niemand. Aber eines ist sicher, sie bleiben, sie gehen nicht mehr weg. PFAS zerfallen nicht. Sie reichern sich an, in Böden, in Gewässern, in Lebewesen, auch in uns. Und selbst wenn wir heute aufhören würden, heute sofort, würden wir in unserem Leben nicht mehr unter die Menge kommen, die jetzt schon in uns ist. Wir essen sie, wir trinken sie, wir atmen sie ein. Wann wird es zu viel? Wo ist die Grenze? Es gibt keine Studie, die erforscht, was löst das in einem aus, dauernd, ein Leben lang, solchen künstlichen chemischen Stoffen ausgesetzt zu sein. Und solange das so ist, sind wir zwangsläufig Teil eines riesigen Experiments. Das war Das Gift in dir. Ein Podcast von Katharina Felke und mir, Johannes Edelhoff. Mit Recherchen von Lea Busch, Daniel Drepper, Lisa Henschel, Sarah Pilz, Nadja Tausche und Jana Heck. Skript Adrian Breda und Danny Marquez. Dramaturgie Klaus Uhrig. Juristische Beratung Klaus Siegmann. Sprecherin Sabine Korbmann. Produktion Jonas Teichmann. Regie Lisa Krumme. Musik Jakob Friederichs und Frank Mehrfort. Distribution Kerstin Ammermann, Kira Drössler und Nils Kinkel. Design Hanna Wiesner. Redaktion Tamara Anthony, Christiane Glas und Jasmin Klofter. Das Gift in dir ist eine Produktion von NDR Info für 11KM Stories. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR. Diese Recherche des ARD-Politikmagazins Panorama und der Investigation des NDR findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. In der ARD-Audiothek könnt ihr viele spannende Podcasts entdecken. Berlin Code zum Beispiel. Das ist der neue Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Linda Zervakis schaut mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Berlin jede Woche hinter die Kulissen der Bundesrepublik. Zusammen entschlüsseln sie Reden, Texte, Vorgänge und Entscheidungen, analysieren die bedeutenden Themen und greifen das auf, was im Nachrichtenalltag manchmal zu kurz kommt. Berlin Code gibt es jeden Freitagnachmittag in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gern Podcasts hört.